Liebe Gemeinde, ich brauche mal einen Tipp von euch. Ich brauche eure Hilfe. Wann kaufen wir unserer Großen ein Handy? Die wird jetzt 10 Jahre alt, kommt in die weiterführende Schule. Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um ihr ein Smartphone zu kaufen? Da kommt so ein Nicken, da kommt Nein. Also hier würde ich sagen tendenziell eher ja, da eher nein. Als Eltern stellt man sich ja so Fragen, wie muss das Kind immer erreichbar sein? Wie kann es uns Bescheid geben, wenn mal irgendwas passiert, wenn sich irgendwas verzögert? Aber auch natürlich, was bekommen die Kinder da auf ihrem Handy zu sehen? Und was für eine Welt eröffnet sich für die Kinder da? Wollen wir das? Tut das dem Kind eigentlich gut? Kann das damit umgehen? Ja, das sind so die Fragen, die man sich als Eltern stellt. Kinder wissen, die Fragen sind nicht so wichtig. Es gibt eine Frage und die ist entscheidend. Und das ist die Frage, habe ich ein Handy oder habe ich keins? Ja, das ist die Frage, um die es eigentlich geht. Habe ich ein Handy oder habe ich keins? Kann ich mein Handy zeigen? Kann ich mich damit sehen lassen? Haben oder nicht haben? Die Frage beschäftigt natürlich jetzt nicht nur Kinder im Alter von 10 Jahren. Das fängt bei den Kleinkindern an, wenn sie diese schmerzhafte Zeit haben, in der sie lernen müssen, dass es einen Unterschied zwischen mein und dein gibt. Und das zieht sich durch das ganze Leben. Ja, habe ich Abi, habe ich vielleicht einen akademischen Grad oder habe ich das auch nicht? Habe ich einen Job? Habe ich Wohneigentum? Habe ich Freunde? Es ist ganz natürlich, dass wir viel Kraft darauf verwenden, zu haben, zu erwerben, zu bekommen, zu besitzen. Dafür wenden wir viel Kraft auf. Und die Vorstellung, dass wir nicht bekommen, dass wir es nicht besitzen werden, dass wir etwas verlieren, das bereitet natürlich Sorgen. Kein schönes Gefühl. Wir haben, liebe Gemeinde, wir haben. So beginnt der Abschnitt aus dem Hebräerbrief, über den ich heute spreche. Wir haben. Und wir haben nicht etwa, weil wir uns das erkämpft haben. Wir haben es uns nicht verdient. Und das ist auch überhaupt nicht möglich. Sondern wir haben es schon in die Wiege gelegt bekommen, schon bevor wir geboren wurden, im Mutterleib. Und schon lange davor hatten wir. Wir haben es uns nicht verdienen müssen. Wir können es auch nicht verlieren. Wir haben einfach. Ich lese aus dem Hebräerbrief aus Kapitel 4, die Verse 14 bis 16. Wir haben also einen erhabenen Hohepriester, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes. Also lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen Hohepriester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem wie wir versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Wir haben Christus. Wir haben seine aufopferungsvolle Liebe. Wir haben diesen Hohepriester, der für uns eintritt. Wir haben einen Fürsprecher ganz oben an Gottes Thron. Den haben wir. Und den kann uns auch niemand nehmen. Wir können ihn auch nicht verlieren, denn wir haben ihn ja auch nicht gewinnen müssen. Wir haben ihn nicht erst von uns überzeugen müssen. Ich finde, das tut gut. Das gibt Sicherheit. Lasst uns das einfach festhalten. Wir haben Jesus Christus. Man kann sich ja auch so leicht täuschen. Wir haben uns bekehrt. Wir haben uns taufen lassen. Und wir sind nicht etwa als Säuglinge getauft worden, sondern wir haben uns dafür ganz bewusst entschieden. Haben wir uns das also doch irgendwie verdient? Haben wir irgendwas richtig gemacht, die richtige Entscheidung getroffen, dass wir jetzt Jesus Christus haben? Es gibt da eine Frage, die mich immer ganz demütig macht. Und zwar die Frage, wer in diesem Raum ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen? So ein richtiges christliches Elternhaus mit zum Gottesdienst und gehen und so. Machen wir mal einfach den Versuch. Ja, wer hat das so erlebt? Ne? Ich habe die Frage jetzt, sind ein paar. Ja, ich habe die Frage vor kurzem bei der SMD gestellt. Ja, Studentenmission, die treffen sich montags bei uns in den Räumen. 35 von den 40 Leuten, die da waren, haben aufgezeigt. Ja, das trifft auf mich zu. Ja, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich war in derselben Woche bei den EWE-Baskets, da habe ich auch mal gefragt. Nein, das habe ich nicht gemacht, aber wenn ich gefragt hätte, es wäre anders ausgefallen. Dass wir an Christus glauben können, das hat ganz, ganz viel mit unserer Biografie zu tun. Das hat damit zu tun, ob wir vielleicht schon von unseren Eltern gelernt haben, dass Jesus Christus auf unserer Seite ist und dass wir ihm vertrauen können. Das hat viel mit unserer Biografie zu tun, damit, wie wir von ihm erfahren haben, wie unsere Eltern uns was vorgelebt haben, welche Freunde wir hatten. Es hat auch stark damit zu tun, ob wir in welcher Kultur wir aufgewachsen sind. Wir werden gleich auch noch von Menschen aus dem Iran hören. Da ist es anders. Da werden nicht so viele sagen können, ja, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und habe das alles schon kennengelernt. Es hat aber auch ganz, ganz wenig damit zu tun, dass wir uns aus freien Stücken dafür entschieden haben und die richtige Entscheidung getroffen haben. Man merkt das schon, wenn man sieht, wie viel das mit unserer Biografie zu tun hat, dass diese freie Entscheidung vielleicht gar nicht so frei ist. Auf unsere Entscheidung für Jesus Christus können wir uns nicht viel einbilden. Wir können nur demütig und dankbar sein, dass wir Christus kennen dürfen, dass er uns gefunden hat. Ja, vielleicht habe ich ja gar nicht Christus gefunden, vielleicht hat er mich gefunden. Das haben wir nicht verdient, das können wir aber auch nicht verlieren. Man kann sich leicht dazu verleiten lassen, zu denken, wir sind die, die auf Gottes Seite stehen. Wir haben uns richtig entschieden. Und das fühlt sich dann gut an. Ich habe das richtig gemacht. Und darum gehöre ich jetzt dazu. Aber automatisch mischt sich da auch noch etwas anderes herein, ein anderer Gedanke. Andere Empfindungen schwingen damit. Wir haben uns dafür entschieden, deshalb gehören wir dazu und wir sind gehorsam. Aber was ist, wenn ich das mal nicht mehr kann? Was ist, wenn ich schwach werde? Was ist, wenn ich zweifle? Was ist, wenn ich vielleicht auf der allerletzten Wegstrecke, dann, wenn das Leben richtig beschwerlich wird, doch noch abfalle? Habe ich Christus dann nicht mehr? Wir haben Christus. Meine Frau hat so einen schönen Kühlschrankmagneten von ihrer Schwester geschenkt bekommen. Ich lächle, weil du meine Schwester bist. Ich lache, weil du daran nichts ändern kannst. Es ist so, Christus ist unser hoher Priester. Daran ändert sich nichts. Wir haben dafür nichts getan und wir können das auch nicht verspielen. Ich habe das mal ins Navi eingegeben, ja, von der Eichenstraße 15 bis nach Jerusalem sind das 4.359 Kilometer. Da, 4.359 Kilometer von hier entfernt, ist vor knapp 2.000 Jahren das geschehen, von dem hier im Hebräerbrief erzählt wird, dass Christus für uns gelitten hat. Das ist natürlich passiert, ohne dass wir dazu irgendetwas tun konnten. Das ist einfach so. Das hat er für uns getan. Nicht, weil wir ihn erstmal davon überzeugt haben, das zu tun. Wir haben Christus, weil er das so will. Und ich finde, das tut gut. Vor 3 Wochen haben viele von uns den besten Grünkohl ihres Lebens gegessen. Das haben mir schon eine ganze Reihe Leute gesagt. Wir sind zur Gemeindekohltour mit Tiefgang aufgebrochen. Und aufbrechen, das war dann auch das Thema des Gottesdienstes. Wir sind miteinander aufgebrochen und im Leben Aufbrüche wagen, das war das Thema. Heute sind wir schon unterwegs, heute sind wir auf dem Weg. Das ist nämlich so das Thema des Hebräerbriefes, auf dem Weg sein. Christen sind auf dem Weg. Das Ziel ist, so beschreibt es der Hebräerbrief, die himmlische Stadt oder das Land der Ruhe. Ruhe meint jetzt nicht Langeweile, sondern wir sind auf dem Weg in ein Land des Friedens, wie wir Frieden auf der Erde niemals finden werden. Und dieses Ziel ist klar. Der Weg dahin ist aber nicht klar. Das kann ich jetzt nicht ins Navi eingeben, gucken, wie weit ist es. Bei Jerusalem habe ich direkt eine Wegbeschreibung angegeben bekommen. Ich hätte sofort losradeln können. Das geht bei dieser neuen himmlischen Stadt nicht. Aber es gibt so Entscheidungshilfen für die großen und kleinen Weggabelungen im Leben. Das sind zum Beispiel unser Charakter, unsere Leidenschaften, unsere Begabung. Wir haben darüber im letzten Jahr gesprochen, in unserer Predigtreihe Entdecke deine Berufung. Wenn wir uns selber gut kennen, können wir auch gute Entscheidungen für unser Leben treffen und einen guten Weg in unserem Leben finden. Und dann gibt es vor allem natürlich dieses Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen. Das gibt Orientierung auf dem Lebensweg. Wo geht es lang? Daran kann man sich immer wieder orientieren. Danach sollte man immer wieder fragen. Martin Seidlitz hat in seiner Aufbrechenpredigt zur Kultur aus einem Lied zitiert. Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Es war nur ein kurzer Augenblick, ein Moment war ich nicht da. Danach ging ich einen kleinen Schritt und dann wurde es mir klar, dieser Weg wird kein leichter sein. Es ist schön und lohnt, auf dem Weg unterwegs zu sein, den wir uns als unseren Weg mit Gott gehen können. Das ist ein guter Weg. Aber es ist manchmal auch schwer und herausfordernd. Und manchmal zweifeln wir an diesem Weg. Manchmal ist er mühsam, es fehlt die Kraft. Manchmal kostet er Opferbereitschaft. Und manchmal kommen wir auch vom Weg ab. Dieser Weg wird kein leichter sein. Und da tut es gut, nicht allein unterwegs zu sein. Wir haben Jesus Christus. Wir haben ja nicht einen Hohepriester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem, wie wir, versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Christus hat gelitten, er hat gezweifelt, er ist in Versuchung geraten, er hat mit seinem Weg gerungen. Er hat Blut geschwitzt und geschrien, lieber wäre es mir, wenn dieser schlimme Kelch an mir vorübergehen könnte. Er hat, so wird es wenige Verse später im Hebräerbrief, in Kapitel 5, Vers 7 formuliert, mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor Gott gebracht. Und er hat sich dabei nicht von diesem Weg abbringen lassen. Er ist sich und er ist Gott treu geblieben auf diesem Weg. Vielleicht sind das gerade diese Menschen, die wir nicht so gerne als Seelsorger hätten. Die es geschafft haben, die so viel stärker und straighter sind, ein bisschen heiliger, fertiger, richtiger als wir. Muss ich nicht damit rechnen, dass so ein Mensch dann nachher auch sagt, ach komm, was stellst du dich denn an? Ist doch alles halb so schlimm. Guck, ich hab's doch auch geschafft, weiß gar nicht, was du hast. Ich weiß nicht, kennt ihr solche Menschen, bei denen das alles so leicht erscheint? Wir sind solche Leute eher unsympathisch, ganz ehrlich, ja. Nein, Menschen, die wirklich die Tiefen durchschritten haben, Menschen, die verzweifelt waren, die reden so nicht. Die schauen nicht von oben herab. Diese Erfahrung bleibt viel zu tief eingebrannt. Das lässt sich nicht einfach aus der Erinnerung löschen. Menschen, die die Tiefen durchschritten haben, die zeigen Einfühlungsvermögen. Das ist schon viel sympathischer, oder nicht? Auch wenn Christus jetzt unser Hohepriester am Thron Gottes im Himmel ist, er begegnet uns nicht von oben herab. Er kennt das Leid von innen heraus und so begegnet er uns auch. Er ist barmherzig. Leid und Anfechtung haben sich in seinem Herzen eingeprägt. Auch wieder wenige Verse nach unserem Abschnitt sagt der Brief, er hat Gehorsam gelernt. Diese Erfahrung, das verlernt er nicht mehr. Das hat sich eingebrannt. Christus hat diese Geschichte, mit dieser Geschichte erfüllt er auch seine hohe priesterliche Pflicht und tritt für uns ein. Wir können ganz sicher sein, bei Christus finden wir Erbarmen und Gnade. Das ist doch schon wirklich sympathisch, oder nicht? Und das ist wirklich sympathisch im eigentlichen Sinne, denn Pathos heißt Leiden und Sym ist eine Vorsilbe, heißt Mitleiden. Und genau dieses Wort steht hier auch in dem Text. Wir haben keinen Hohepriester, der nicht mitleiden könnte. Wir haben keinen unsympathischen Hohepriester. Im Gegenteil, dieser Hohepriester, der leidet mit uns. Er leidet mit uns. Er fühlt mit uns. Und wir können sicher sein, bei Christus finden wir Erbarmen und Gnade. Wir haben in Christus einen festen Anker für die Seele, der bis in Gottes Allerheiligstes reicht. Auch das ist noch ein Bild aus dem Hebräerbrief im 6. Kapitel, Vers 19 wird das genannt. Ein Anker, der ganz oben bei Gott festgemacht hat. Wir können bei Christus festmachen. Wir finden bei ihm Halt. Da gibt es diesen Anker, der nicht nach unten zum Meeresgrund runtergeht, sondern hoch im Himmel. Ich finde die Vorstellung ganz witzig, dass wir alle mit so Seilen in den Himmel. Aber da können wir festmachen. Ganz oben im Himmel bei Gott, da gibt es einen Anker, da können wir unsere Seele festmachen und dann hält sie da auch. Da finden wir Mitgefühl, Barmherzigkeit und Gnade. Jetzt sind wir ja auf dem Weg, da ist ein Anker eher hinderlich. Ich finde dieses Bild trotzdem sehr, sehr schön und wollte es euch gerne mitbringen. Aber zu dem Bild vom Weg passt ein anderes Bild besser. Vielleicht kann man auch sagen, Christus ist ein Sympathieträger. Er fühlt mit uns und wenn wir darauf angewiesen sind, dann trägt er uns. Ein Sympathieträger. Wenn wir nicht mehr die Kraft haben, weiterzugehen, wenn wir den Weg verloren haben, wenn wir uns verlaufen haben, Christus trägt uns, wenn er spürt, wir können nicht mehr. So ein richtiger Sympathieträger. Mein Vater liebte Märklin-Eisenbahn. In meinem Elternhaus stehen eine ganze Reihe von Schränken, die randvoll sind mit Modelleisenbahnen. Das sind eine ganze Reihe, ein ganzes Zimmer. Und mein Vater konnte gut packen. Das heißt, in jedem dieser Schränke ist auch wirklich viel Märklin-Eisenbahn untergebracht. Da gibt es unzählige Lokomotiven, modernste ICE-Züge, alte Dampflokomotiven, Diesellokomotiven, Elektrolokomotiven, Werkslokomotiven aus aller Herren Länder. Und dazu noch eine Reihe von Waggons, Güterwaggons, Autozüge, Personenzüge, Triebwagen, alles, alles, alles. Eins gibt es nicht, Schienen. Schienen gibt es nicht. Lange Zeit hat mein Vater darauf gewartet, dass eine ganz bestimmte originalgetreue Schiene bei Märklin erscheint. Das ist nie passiert. Ich glaube, irgendwann hat mein Vater auch nicht mehr damit gerechnet. Da stehen also jetzt Schränke voll mit Lokomotiven und Waggons. Alle gekauft, einmal ausgepackt, aufgeschraubt und dann liebevoll von innen und außen untersucht. Wieder zusammengeschraubt, eingepackt, in den Schrank gestellt und dann immer mal wieder umgeräumt, wenn mehr Platz nötig war. Gefahren ist von diesen Zügen keiner. Und das reichte meinem Vater, dass er diese Züge hatte und anschauen konnte. Er wollte gar nicht unbedingt eine Anlage aufbauen und die Züge fahren lassen. Und das ist okay. Mein Vater ist sehr glücklich damit. Er liebte dieses Hobby und es reichte ihm einfach, diese Züge zu haben. Das hat ihm Freude gemacht. Wir haben Christus, den Hohepriester, den Anker, der unsere Seele hält, der Sympathieträger, der uns trägt, wenn wir es allein nicht schaffen. Und daran gewöhnt man sich dann auch leicht. Und dann gerät es auch mal in Vergessenheit, dass wir ihn haben. Anderes ist präsenter. Anderes haben wir vor Augen, an diesen Hohepriester müssen wir glauben. Den sehen wir nicht. Es ist zu schade, diesen Hohepriester nur zu haben. So wie eine Modelleisenbahn im Schrank, das wäre zu wenig. Wenn wir ohne ihn unterwegs sind, dann haben wir ihn zwar, aber es ist, als hätten wir ihn nicht. Also lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Lasst uns voll Zuversicht hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Am Bekenntnis festhalten, das klingt leicht so, als müsste man nur das Richtige für richtig halten. Dieses richtige Bekenntnis sprechen, vermutlich ist es dann das Apostolische, da ist ja alles drin und dann ist gut. Aber davon ist der Hebräerbrief ganz, ganz weit entfernt. Bekenntnis, am Bekenntnis festhalten, das ist hier vielmehr ein Lebensstil. Das hat damit zu tun, Christus zu vertrauen und Liebe zu leben. Lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade. Man kann das fast räumlich greifen. Da gibt es einen himmlischen Ort der Gnade. Da ticken die Uhren anders. Da atmen wir eine andere Luft. Da weht ein anderer Wind. Weiter hinten im Hebräerbrief, so gut 6 Kapitel, gibt es einen Abschnitt, der sehr, sehr ähnlich ist wie dieser. Die beiden gehören sehr eng zusammen. Und beide Texte fassen so die Grundaussagen des Hebräerbriefes aufs Engste zusammen. Es sind auch die gleichen Worte drin. Bekenntnis, Festhalten, Zutritt, Hohepriester, das taucht in beiden Texten auf. Nur, dass der Abschnitt in Hebräer 10 sich schon ein bisschen weiterentwickelt hat. Wir sind ja 6 Kapitel weiter. Und deshalb will ich ihn auch mal vorlesen, weil da dann auch beschrieben wird, was gemeint ist eigentlich mit diesem Festhalten und mit diesem Hinzutreten. Ich lese also aus Hebräer 10 die Verse 21 bis 25. Und da wir einen Hohepriester haben, der über das Haus Gottes gestellt ist, lasst uns mit aufrichtigem Herzen und in voller Gewissheit des Glaubens hinzutreten, die Herzen durch Besprengung gereinigt vom schlechten Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Und dann führt dieser Abschnitt aus, was es bedeutet, an dem Bekenntnis festzuhalten und hinzuzutreten. Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht. Ich komme manchmal ins Gespräch mit Menschen, die nicht mehr in die Gemeinde kommen. Manche treten aus und andere sagen, ja, zur Gemeinde dazuzugehören ist mir noch wichtig, aber ich gehe da nicht mehr hin. Und dann gibt es da eine ganze Reihe von verschiedenen Gründen, die sie mir nennen. Ja, vielleicht sind sie enttäuscht von der Gemeinde oder von einzelnen Menschen. Vielleicht gab es auch Konflikte. Oder jemand sagt, ich habe festgestellt, dass ich gar keinen Platz mehr in der Gemeinde habe. Da sind wenige Menschen in meinem Alter, die auch meine Interessen teilen. Oder die Art, die Musik im Gottesdienst, das ist nicht meins. Das ist mir entweder zu modern oder das ist mir zu klassisch. Wie auch immer, der Gottesdienst entspricht mir nicht mehr. Das ist nicht mein Stil, nicht mein Geschmack. Ich spreche das heute an, weil mir die Menschen am Herzen liegen. Es geht mir hier um die Menschen. Es geht jetzt nicht darum, dass wir nachher sagen können, oh, wir haben wieder ganz viele Leute im Gottesdienst gehabt, sondern es geht mir um die Menschen. Denn ich glaube, es ist wichtig, am Gemeindeleben teilzunehmen und den Gottesdienst zu besuchen. Ich glaube, das ist wichtig. Wer in so einer Fußballgruppe ist und merkt, oh, ich verstehe mich gar nicht mehr mit den Leuten, die, mit denen ich mich gut verstanden habe, sind alle nicht mehr da und jetzt sind die mir alle fremd und es gibt so viel Gestreit und Schreierei auf dem Feld, dann soll er aufhören mit der Gruppe, in eine andere gehen oder einen anderen Sport wählen. Und wer beim Seppen die Schlagerparade erwischt, obwohl er gerne Hardrock hört, natürlich schaltet er weiter, sonst wäre der Abend vergeudet und das ist richtig und das ist gut so. Und in der Gemeinde ist das anders. In der Gemeinde geht es in erster Linie um den Zugang zu Jesus Christus, um diesen Ortswechsel, den Thron der Gnade, zum Thron der Gnade hinzuzutreten. Das ist ganz interessant. Alle, die mir sagen, dass sie nicht mehr zur Gemeinde kommen, die begründen das mit der Gemeinde oder mit dem Stil des Gottesdienstes, aber über Christus reden wir da gar nicht. Aber in der Gemeinde geht es in erster Linie darum, dass wir Christus begegnen. Manchmal sagen mir dann Menschen, ja, an Gott glauben kann ich ja auch ohne die Gemeinde. Ich fürchte, das täuscht. Ich fürchte, das überschätzt man. Ohne die Gemeinde verlieren wir schnell auch Christus aus den Augen. Wir vergessen ihn. Im Gottesdienst versammeln wir uns Woche für Woche vor Christus, um ihn zu loben, um auf ihn zu hören und um zu ihm zu beten. Woche für Woche. Das macht uns nicht immer Spaß. Das muss auch nicht immer Spaß machen, aber das gibt Halt. Vielleicht ist es euch aufgefallen, in beiden Kapiteln, in Hebräer 4 und Hebräer 10, die sind ganz im Wir-Stil gehalten. Nicht ich oder du, wir. Und dann gibt es hier in Hebräer 10 auch noch so Formulierungen wie, lasst uns aufeinander achten, lasst uns gegenseitig anspornen, ermutigt einander. Christsein gibt es nur zusammen, weil die Luft, die wir an diesem anderen Ort der Gnade atmen, die Liebe ist. Und Liebe geht nun mal nicht allein, das funktioniert gar nicht. Und Liebe braucht auch Übung. Liebe muss gelernt werden. Sie lässt reifen und ab einem gewissen Grad braucht Liebe auch Reife. Dazu gehört, dass wir nicht nur so lange beieinander bleiben, wie es sich gut anfühlt und Spaß macht. Damit Liebe reifen kann, müssen wir uns einander auch manchmal zumuten. Auch dann, wenn Enttäuschungen da sind, auch dann, wenn es Reibereien und Konflikte gibt. Ich habe mit meiner Zeit im Gemeindejugendwerk eine junge Mitarbeiterin begleitet, die im GJW eine leitende Aufgabe hatte. Sie ging seit einer ganzen Zeit nicht mehr in ihre Gemeinde. Etwa mit 17 Jahren hat sie erlebt, dass die Leitung der Gemeinde eine Entscheidung für die Jugend getroffen hat, die sie mit der Jugend nicht abgesprochen hat und die sie auch nicht der Jugend erklärt hat. Die wussten nachher nicht, warum haben die das so entschieden. Also blieb von jetzt auf gleich die ganze Jugend aus dieser Gemeinde weg. Und dann irgendwann sagte mir die Mitarbeiterin, ich habe verstanden, dass das kein reifes Verhalten von mir war. Ich gehe jetzt wieder in die Gemeinde. Eine Frau mit 20 Jahren, das war eine reife Entscheidung, glaube ich. Ich bin überzeugt, zum Glauben an Jesus Christus brauchen wir die Gemeinde. Das zieht sich durch das ganze Neue Testament. Glaube an Jesus Christus und die Gemeinschaft der Christen, das gehört zusammen. Natürlich kann ich mich auch zu Hause hinsetzen, einen Fernsehgottesdienst gucken oder eine Predigt im Internet anhören oder einen Podcast anhören. Aber diese herausfordernde Begegnung mit Menschen, die mich berührt, erfreut, vielleicht auch mal ärgert und die mich nicht so zurücklässt wie vorher, das fehlt mir. Und ich kann in den Wald oder über die Felder spazieren, im See schwimmen, Fahrrad fahren und dabei Gott in der Schöpfung erleben. Und das ist toll. Und wer das noch nicht ausprobiert hat, soll das gerne mal machen. Das tut gut. Aber dabei erlebe ich nicht, dass mir ein Mensch die Worte sagt, die ich mir einfach selber nicht sagen kann. Dass Gott mich bedingungslos liebt. Dass er mir so viel zutraut. Dass er mich barmherzig annimmt. Das kann ich mir nicht selber sagen. Ich kann mir das einreden, aber es funktioniert irgendwie nicht. Das muss ich mir von anderen sagen lassen. Liebe Gemeinde, wir haben Christus, den Sympathieträger, den haben wir. Und er fühlt mit uns und er trägt uns, wenn wir auf seine Hilfe angewiesen sind. Und wir haben die Gemeinde, diesen Ort, an dem wir ihm begegnen, in den Gottesdiensten, in den Menschen, die wir da sehen. Lasst uns daran festhalten. Das gibt dem Leben Halt, wie ein Anker, der sich gleich bei Gott eingehakt hat. Amen.